Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Ich grüße dich, liebe Elsbeth.
Ich habe mich mit meinem Mann unterhalten, dass wir eigentlich, nämlich dich, Benedikt, auch dazu, gebildete Menschen sind, nicht nur intellektuell, sondern...
Oh, danke, sie bezeichnet mich als gebildeten Menschen.
Na, erst. Das ist sonst. Aber auch reflektiert und nachdenkend über die Welt. Also so insgesamt sind wir mit unserer Bildung, die wir jetzt so haben, halbwegs zufrieden. Und dann ist aber die Frage, wie war das in der Schule? Haben wir in der Schule da, aber was haben wir da dazu gelernt? Was hat die Schule mit uns gemacht? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass uns eigentlich in der Schule nichts anderes als Wissen vermittelt wurde.
Mhm.
Und das ja zu 95% im Frontalunterricht. Mhm. Und das wirft dann natürlich wieder die Frage auf, zwei Fragen. Frage 1, was hat uns dann die Bildung gebracht, zur Bildung gebracht? Und Frage 2, warum geht das heute gar nicht mehr so? Also wenn Schule heute so täte, wie sie damals tat, würde das überhaupt nicht mehr funktionieren. Leider tut sie aber oft noch genauso.
Mhm.
Also diese Thematik wollte ich mit dir jetzt debattieren. Funktioniert nach wie vor die Wissensvermittlung? Was ist bei uns dazugekommen, dass wir gebildet wurden? Und warum funktioniert es aber heute gar nicht mehr?
Das sind ja Themen, die wir eigentlich schon öfter natürlich, ich meine, wiederholen.
Ja, unser Grundsatz ist ja das. Ja.
Der Grundsatz ist das auch drinnen, mit Leben lernen. Deswegen hast du ja auch gemeint, wir könnten das mit Leben lernen 2.0 bezeichnen. Das hat mich kurz ein bisschen irritiert. Aber was du, wenn ich dich richtig verstehe, was du meinst, ist ja das, wo lernen wir wirklich fürs Leben? Ist die Schulbildung wirklich die Vorbereitung auf das Leben? Und diese Fragestellung hatten wir auch schon mal, dass wir gesagt haben, warum sagen so viele, in der Schule habe ich nichts fürs Leben gelernt? Werden die tatsächlichen entsprechend notwendigen Kompetenzen für mein Leben, wie das immer dann auch aussieht, tatsächlich in der Schule grundgelegt? Trifft das, was du meinst?
Ja, nur der Schwerpunkt meiner Frage ist schon in der Entwicklung. Weil was wir alles gelernt haben in der Schule, war ja nicht ganz unähnlich dem heute, muss man sagen, leider, ja, es heute auch noch so läuft. Aber es war die Welt ganz anders. Ja, ich hatte nur die Schule und ich habe natürlich als Zeitvertreib, habe natürlich auch andere Dinge gelesen. Es ist das, was die Lehrer gesagt haben, vielleicht, das weiß ich nicht, mehr in mein System eingedrungen, weil das hatte ich damals schon genauso, dass ich geschwindelt habe, dass ich dem Lehrer ein X für ein U vorgemacht habe und er geglaubt hat, ich bin so gescheit und in Wirklichkeit habe ich abgeschrieben von irgendwo. Also so dieses, was nicht gut ist, das war damals auch schon. Und trotzdem haben wir aber viel gelernt oder habe ich das Lernen alles außerhalb gelernt? Weil natürlich habe ich immer in zwei Orchestern gespielt und in drei Chören gesungen und habe mir zu jedem, überall wo Rauch herausgekommen ist, war ich dabei. Ja, bei allen Diskussionen und so. Aber woher kam diese Bildung und was müsste heute die Schule tun? Weil Wissen vermitteln, Das kann ja die KI viel besser. Also wir brauchen ja heute ganz was anderes.
Aber wenn du das so erwähnst, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, Gymnasium vor allem, dann ich war im Internat und im Vergleich zu heute würde ich schon behaupten, ich war sehr wenig abgelenkt. Das heißt, die Schule...
Ablenkung ist da ein gutes Wort.
Ja, die Schule hat in meinem Dasein damals alles bestimmt. Und es war alles darauf ausgerichtet. Und ich bin tatsächlich, außer in den Phasen, wo man sich erholt und nichts damit zu tun hat, war meine Lebensrealität wirklich von Lernen und vom Schulen bestimmt. Und ich war halt ein braves Kind. Ich hatte nicht diese Ablenkungen, nämlich dann weitergehend. Ich habe leider nicht in einem Orchester gespielt. Ich war leider nicht in einem Fußballverein. Und ich war auch nicht, wie andere dann der Oberstufe, Kollegen vielleicht bei einem Mittelschulverband oder sonst was, sondern ich war tatsächlich, ob ich deswegen mehr gelernt habe oder weil ich eben vielleicht mehr lernen musste, würde ich tatsächlich in der Reflexion sagen, ich war im Vergleich zu heute natürlich viel weniger abgelenkt, weil der Fokus darauf war. Es war eine Zeit vor Social Media und nicht vor und vor dem Handy, wo du einfach, so wie man es heute hat, nicht diese Ablenkungen hatte. Der Medienkonsum ist da schon sehr wesentlich. Also das würde ich ja heute in unserer Gesellschaft, hat das natürlich so eine Dominanz und so eine Präsenz. Erstens, dass wir jeder von unserem Mobilgerät haben, SchülerInnen ja genauso, dass wir die Internetverfügbarkeit haben, bis hin zur Freizeitbestimmung, dann mit Filmen und so weiter, Netflix und Prime und was und so weiter. Das war ja damals alles Licht. Also ich würde sehr stark festmachen an der Ablenkung, aber da kann man jetzt nostalgisch sagen, ja, was war das damals für eine heile Welt im Vergleich zu heute? Das
kann man jetzt.
Ja. Aber das kann man nicht gegeneinander ausspielen, weil unsere Lebensrealität oder auch wie junge Menschen heute aufwachsen einfach so ist, wie sie ist. Und Nostalgie hilft da überhaupt nicht.
Ja, also das Drama ist für mich, dass die ganze Welt sich verändert hat, die Gesellschaft sich verändert hat, aber die Schule immer noch so ist wie früher. Also die Schule hat die Antworten darauf, auf diese sich verändernde Gesellschaft, einfach noch nicht gefunden. Weil ich meine, wenn ich zum Beispiel, weil ich zuerst meinen Mann zitiert habe, dem ist die Schule ganz vorbeigegangen. Ja, das, so sagt er. Ja. Das Notwendige hat er natürlich schon gelernt, aber eingestiegen in den Zug, Schultasche auf die Knie, Spielkarten heraus, haben sie schon Karten gespielt und dann Fußball und so. Trotzdem hat er natürlich viel gelernt, die Schule, und er sagt eben, nur Wissen vermittelt, sonst gar nichts.
Ja, viel gelernt und auch wieder viel vergessen.
Und ja, viel vergessen. Aber das ist dem, ja, das ist dem.
Nicht alles behalten.
Aber ich glaube, wir haben mehr behalten, als heute die Kinder behalten vom selben Unterricht.
Das kann sein, das kann ich, da gibt es sicher genügend Studien dazu.
Ja.
Und das wird ja auch belegt, wie man heute lernt. Also auch genau der Punkt, dass wir, was man früher selber mitgeschrieben hat, dadurch hat man auch schon mal viel mehr gelernt. Das gibt es ja wirklich empirisch überprüft, was das selber Schreiben einen anderen Lerneffekt hat, auch im Gehirn sozusagen die Synapsen verknüpft, wie wenn ich nur etwas lese oder nur Zusammenfassung kriege oder wenn es mir jetzt quasi nur die KI liefert. Ich hätte einen großen Kritikpunkt, den ich sehe, oder das ist meine Unterstellung zum Bildungssystem. Unsere Gesellschaft, und das ist natürlich die Krux, die sich stellt, wie sich so eine Leistungsgesellschaft aufstellt, wie selektiv eine Leistungsgesellschaft ist und wie Ausbildung angelegt ist. Und die ist natürlich vom System her ist es ganz festgelegt, du musst diese Etappe schaffen, du musst diese Etappe bestehen, damit du dann die Berechtigung, das Zeugnis hast. Und ich sage jetzt einmal, egal ob du in einem allgemeinbildenden höheren Schule bist oder in einer berufsbildenden, es ist die Matura immer noch so ein wesentlicher Punkt.
Das war ja gleich.
Und das meine ich auch gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass es, ich würde eben nicht sagen, dass es früher besser war bis heute. Auch wenn man gefühlt, wie du sagst, mehr gelernt hat. Aber ich mache Systemkritik und die Systemkritik besteht darin, dass ich wahrnehme heute, und damals war es ähnlich, dass akademische Ausbildung, dass grundsätzlich Ausbildung, ich oft nicht fühle, dass diese Studiengänge und die Ausbildungen tatsächlich letztendlich darum gehen, mir die Qualifikationen, das wird immer vorausgesetzt, dass Qualifikationen vermittelt werden. Aber heute geht es mehr, du bestehst dein Semester oder dein Bachelor oder Master, wenn du deine ECTS-Punkte hast, dann schaffst du das und dann hast du die Qualifikation und dann hast du den Abschluss und damit steht dir dann das und das offen, in welchem Bereich auch immer man arbeitet. Das heißt, man hat ein System geschaffen, wo du egal in welchem Berufsfeld Qualifikationen nachweisen musst, damit du dort einen Eingang hast. Wenn du jetzt zum Beispiel im Gesundheitsbereich einfach nur, wir kennen ja die Diskussion allein mit Pflegekräften, ja, da gibt es dann die diplomierte Krankenpflegerin, da gibt es so viele Sparten, wo natürlich Zertifikate einen Unterschied machen, auf welcher Ebene du bist. Und unser System ist so angelegt. Du kannst ein Polizist sein, wenn du das und das hast. Du kannst ein Kriminalist sein, wenn du das und das hast. Und du kannst dann als Pressesprecher oder als keine Ahnung was arbeiten, wenn du das und das hast. Und das gibt uns natürlich in der Gesellschaft die Struktur, lerne das, mache die Prüfungen, mache die Ausbildungen, die Zusatzausbildungen, dann hast du die Qualifikation.
Ja, ich würde das nennen, wird uns Scheine sammeln,
ja,
oft. Weil wenn du zum Beispiel als Arzt ein Wochenendseminar, oder sagen wir drei Wochenendseminare machst, so Applied Kinesiology, kannst dir schon das Schild an die Hauswand hängen, dass du ein Kinesiologe bist.
Mhm.
Ja? Also dass du brauchst den Schein, dann kannst du das machen, egal ob du was kannst oder nicht. Und das finde ich so schlimm und so traurig.
Ja, aber es ist noch viel tiefer. Sprich einmal mit Medizinern über ihr Studium heute.
Mhm.
Die sagen dir, du musst die Altfragen studieren. Sie haben in ihren Semestern so viel lernen müssen, so viel auswendig lernen müssen, so viel wiedergeben müssen, dass von dem, was am letztendlich an Qualifikation oder wie sie sich selbst befähigt fühlen, ein Allgemeinmediziner zu sein, eigentlich dann erst in der Praxis kommt, weil sie das von den hochspezialisiert und wirklich auch, das ist keine, stelle nicht in Frage, dass das nicht fantastisch auch vermittelt wird, aber der Punkt eben mit dem Erleben, mit dem, was den Unterschied macht, dass es eine Fähigkeit, eine Kompetenz ist, dazwischen ist auch eine Brücke zu schaffen. Mhm. Zwischen dem Fachwissen und dass es dem Fachwissen lernen und dass es meine Kompetenz wird,
ja.
Da ist eine Brücke. Und das meinte ich mit der Systemkritik, dass wir glauben, Kompetenz ist damit vermittelt, dass ich Fachwissen auswendig lerne oder den Schein mache, aber es ist nicht automatisch dann eine Kompetenz.
Das heißt, ich würde schon fast lieber diese Einleitung mit uns früher da ausklammern, aber es heißt, dass einfach die Ausbildung, die wir gehabt haben, die Vermittlung von Stoff überall, auch auf der Uni, uns trotzdem zu gebildeten Menschen gemacht hat, weil wir nicht abgelenkt waren, wie du sagst, durch so vieles und trotzdem über all das, was uns vermittelt wurde, in irgendeiner Form nachgedacht haben. Also das, was
im Idealfall.
Im Idealfall, aber das ist ja sozusagen die Antwort, die die staatlichen Institutionen im Unterrichtsministerium und so liefern. Zum Beispiel, dass Wissensvermittlung im engeren Sinn nur mehr nur ein Drittel sein darf und ein Drittel muss das Erkennen der Relevanz dieser
Reflexion
und die Reflexion.
Aber siehst du,
das ist die Antwort auf die Gesellschaft heute.
Ja, ich glaube, es ist schwierig zu bewerten, wie jetzt das früher war, und das war wahrscheinlich zwischen uns auch unterschiedlich. Müsste man sich genauer anschauen und würde mich auch
interessieren, ja, es soll auch
wie
die
das
bequem
ist.
Ja.
Was ich einfach persönlich wahrnehme, wenn ich an Schulen bin, mit meinen EU-Jugenddialogen, dann merke ich ja, weil das sind, wir haben ja da oft ganz unterschiedliche Themen, die von den SchülerInnen gewählt werden können als Diskussionsschwerpunktthemen. Und ich merke, und ich vor allem in den Vorbereitungsgesprächen mit den einzelnen SchülerInnen, frage ich ja dann, inwieweit habt ihr euch in der Schule damit auseinandergesetzt? Und das sind dann einfach zum Beispiel Themen, natürlich, die jetzt die EU betreffen, aber auch Situation, die wir haben jetzt mit dem russischen Angriffskrieg,
ja,
die Ukraine seit 3,5 Jahren oder zum Beispiel Nachhaltigkeit, genau. Und oder dann natürlich ein großes Thema, sehr aktuell, Umgang mit KI. Und dahinter frage ich dann natürlich, naja, wie habt ihr das im Unterricht thematisiert? Was habt ihr dazu gemacht? Und mein Gefühl oder mein das, was ich da beobachte, und das trifft das, was du beschrieben hast, ist mein höchstes Erstaunen, dass so wichtige Themen, die so eine Präsenz in der Gesellschaft haben, leider in der Schule oft scheinbar nicht oder wenig thematisiert werden, zumindest nicht so, dass die SchülerInnen zumindest ein paar Antworten auch des Einschätzens des Umgehens damit haben. Genauso auch der Konflikt Israel, Palästinenser, Gaza und so weiter. Das sind ja Dinge, die in unserem Alltag, in unserem Medienalltag, und man kann jetzt nicht sagen, ja bitte, mich interessiert ja Politik nicht oder mich interessiert das Weltgeschehen nicht, nur in der Realität, in der digitalen Realität der jungen Menschen spielt es auf Social Media eine enorme Rolle, weil nicht genau diese Sachen dort pausenlos ihnen ja digital kommen. Also sie sehen ja nicht nur Schminkvideos oder Sportvideos und Trainingsanleitungen, sondern damit wird ja in der sozialen Welt, also in der digitalen Welt, in Realität, virtuellen Welt, ja, das sind die Inhalte. Und da wundert es mich, dass ich, vielleicht habe ich da eine verzerrte Wahrnehmung, ich weiß es nicht, aber grundsätzlich aus der Erfahrung, aus vielen Schulen, Schulbesuchen in den letzten Jahren, ist für mich das eigentlich die Beobachtung und gleichzeitig auch das Erstaunen und bis zur Richtung Erschrecken und Verwunderung, dass das scheinbar nicht thematisiert wird.
Ja.
Und das Beispiel KI ist interessant, weil natürlich wird über KI geredet in der Schule. Es wird, und da geht es halt darum, wie es angewendet wird. Aber zum Beispiel, weil ich hatte das vor kurzem als Diskussionsthema gewählt, wir haben auch einmal schon über das gesprochen, gefährdet die KI die unsere Grundwerte? Also inwieweit könnten da Gefahren bestehen, dass die KI uns entmündigt, weil wir dann das und das nicht mehr lernen, weil wir nicht mehr einschätzen können, was es wahr und falsch oder was es näher an der Wahrheit und dem vertrauen und ausgeliefert sind, weil es einfach um so viel perfekter ist, als wir in unserer kognitiven Leistung überhaupt annähernd da kommen könnten. Also das erstaunt mich.
Ja, also ich gehe da noch einen Schritt weiter, Benedikt. Mich macht das ein bisschen fertig. Es macht mich ganz betroffen, weil ich die Theorie habe, wir wissen seit ungefähr 20 Jahren mindestens, weil wir schon seit 40, dass wir zunehmend eine, wie das Schlagwort hieß, Informationsgesellschaft sind, ja, dass die Medien immer eine immer größere Bedeutung bekommen, dass die Menschen viel mehr an Medien konsumieren als noch die 100 Jahre davor. Und wir haben gleichzeitig seit 100 Jahren die Ansätze in der Pädagogik und vor allem in der Vermittlung von Wissen, wie das so gehen könnte, dass die Menschen nachdenken und nicht nur irgendwas nachbeten, was ihnen irgendwer vorsagt. Und jetzt komme ich zu meiner These, meine Theorie, mit KI, spätestens mit KI, fällt uns das total auf den Kopf, weil wir die letzten 40 Jahre versäumt haben, auf die Tendenzen unserer Gesellschaft, die ja durchaus beschrieben wurden, in unterschiedlichsten Formen einzugehen. Und heute ist der Unterricht noch ähnlich, wie er bei uns war damals. Aber der kommt natürlich nicht mehr an. Der kommt überhaupt nicht mehr an. Und
naja, ankommen im geschlossenen System, in dieser Bubble, kommt ja, er schon an
Schein,
und ne? Schaut natürlich auch das Schulsystem möglichst, dass sie das System so verteidigt, dass das halt noch ankommen könnte oder kann. Nur, das würde ich als Zusatz geben, es reagiert nicht auf die veränderte Gesellschaft.
Na,
und die veränderte, was du gesagt hast, und das ist eben der wesentliche Punkt, wir haben eine überwältigende Informationsgesellschaft.
Yeah.
Wir sind pausenlos bombardiert und deswegen ist was ich vorher gemeint habe mit der Ablenkung, weniger Ablenkung, das ist natürlich heute ein Faktum. Wir sind tagtäglich ausgeliefert, ja, im positiven Sinn. Ich finde sie auch positiv, weil ich nütze das ja auch, diese Möglichkeit, gibt mir auch sehr viel Weitblick. Aber in Wirklichkeit ist jeder einzelne Mensch jeden Tag mit Social Media, aber auch mit der Information, die online verfügbar ist, pausenlos übersättigt.
Ja, und was haben die Lehrer gemacht und was machen sie auch jetzt, wenn sie über KI debattieren?
Die blenden das aus.
Sie suchen Strategien, wie sie draufkommen können, wie so kleine selbsternannte Polizisten, wie sie draufkommen können, was ist abgeschrieben, was ist Eigenleistung. Das wird natürlich jetzt mit der KI ein Ding der Unmöglichkeit, weil du kannst der KI auch anschaffen, schreib mir den Text so, wie ihn eine 15-Jährige schreiben würde.
Oder wie meine Frau Professorin sowieso ihn haben möchte.
Ja, ja? Genau. Also das finde ich so erschütternd und so traurig, weil es ja die anderen auch gab. Ich war ja auch eine andere Lehrerin und habe schon vor 40 Jahren, sagen wir vor 30 Jahren so, ne, 40 so unterrichtet, dass das Nachbeten von irgendwelchen Stoffthemen nicht gereicht hat. Ja, also ich war immer schon eine, die so unterrichtet hat, dass man Dinge verstehen musste, dass man darüber nachdenken musste, dass auch das Nachdenken und Analysieren ein wertvoller Beitrag im Unterricht war, der auch Punkte brachte, wenn man so sind, oder auch die zur Note dazugehörte. Und ich hätte damals noch gar keine Angst vor der KI gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, das Bloße, also das Wissen herbringen, das ist eh zu wenig. Und dann kommt es halt von der KI und ich stelle dann die persönlichen Fragen, was hat das Wissen, was hast du daraus dir entnommen, was hast du daraus gelernt, wie würdest du das sehen, wenn und so. Aber das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe, dass wir jetzt dastehen bei den Diskussionen, gerade wenn LehrerInnen diskutieren über das unlösbare Problem der KI, dass jetzt die Kinder nichts mehr lernen, weil sie alles downloaden und abschreiben. Mhm. Ja, spätestens jetzt, vielleicht ist es eh zu spät, muss der Unterricht endlich ganz, ganz anders werden. Und nämlich wirklich ein Paradigmenwechsel. Es geht um Auseinandersetzung, um Nachdenken, um Reflektieren, mhm. um die übergeordneten Bedingungen, die irgendein Fakt zeigt, zu ergründen. Um mhm. solche Sachen geht's.
Ja, die Frage auch zum Beispiel Auseinandersetzung in den Wissenschaftstheorien, was ist dann auch Wahrheit?
Ja.
Was bedeuten Fakten? Gibt es die Fakten überhaupt? Können wir uns der Wahrheit oder das, was wir als solche bezeichnen, überhaupt annähern? Was ist da notwendig auf dem Weg dazu? Auch argumentativ.
Ja.
Es ist nicht die Behauptung, ist schon das Ende, sondern eben in der Reflexion, dass ich auch verstehe, wie kommt man zu dieser Behauptung, was sind die argumentativen Fundamente, die Erkenntnisse, die zu dieser Behauptung führen. Und
genau.
Wie du das vorher beschrieben hast, ich denke, vom Gefühl her, vielleicht liege ich falsch damit, aber das ist so ein Gefühl noch einmal im Vergleich zu früher und zu heute. Ich denke, noch vor wenigen Jahrzehnten bestand im Lernen und der Wissenschaft und in der Gesellschaft das Gefühl, dass man im Entdecken ist. Man ist noch in der Phase des Entdeckens und des Erforschens. Mhm. Also mir fällt gerade als Beispiel ein, ich habe damals in Philosophie dann mich auch in Anthropologie spezialisiert und mich hat interessiert vor allem die Primatenforschung und die hat damals wesentlich erst begonnen. Also da war in der Philosophie, war gerade so dieser Umbruch, wo sich dann durchgesetzt hat, okay, die Verwendung von Werkzeug und so weiter, revolutionär, plötzlich beobachtet man in der Zoologie, dass auch Tiere Werkzeug machen, verwenden und das Erlernen und diese Praxis sogar nicht jetzt quasi angeboren ist, sondern tatsächlich weitergegeben, also gelehrt und gelernt wird. Und es ging dann immer weiter, die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, gerade in diesem Feld, hat sich dann mehr und mehr revolutioniert. Plötzlich haben wir herausgefunden, dass da Sozialstrukturen gibt, dass da Mutterpflege gibt, dass da ein Matriarchat vielleicht gibt. Bei Primaten und, und. Und dieses Gefühl, das meine ich so allgemein in allen Bereichen der Wissenschaften, war noch mehr ein Erforschen. Heute glaube ich, und die KI verstärkt es, es ist alles klar. Es ist alles nur eine Frage des Wissens und der Behauptung. Und wo es noch Entdeckungen gibt, das ist im Mikro oder also das sind die ungelösten Probleme, wo wir einfach heute noch nicht die Mittel haben. Und weißt, so als Weltbild,
ja.
kannst du nachvollziehen, was ich meine, wird das so vermittelt. Du hast eigentlich gar nicht mehr einen Denkprozess notwendig, weil wenn du das Faktenwissen lernst, dann weißt du alles.
Ja, ich verstehe das gut, was du gesagt hast. Es regt sich trotzdem in mir ein Widerspruch, eine Ergänzung oder ein Erklärungsversuch, was ich auch neulich einmal gelesen habe, aber ich kann es nicht mehr zitieren, dass bei uns die Wissenschaft sehr, sehr dominiert wird von der Naturwissenschaft. Mhm. Und dort ist es ja in der Tat so, dass ja immer kleiner wird, worin man noch forscht, weil das Große haben wir schon alles, das wissen wir schon alles. Das aber.
Wir meinen es zu wissen.
Zu mir, ja. Aber dass die andere Seite, die Geisteswissenschaft, wird sehr schnell gesagt: Naja, das ist halt im Bereich der Vermutung und was ist dann schon so eine Erkenntnis? Ja, das kann ja auch noch ein anderer, eine ganz andere Erkenntnis haben. Also, ich glaube, dass dieser offene Geist, der nicht nur auf nicht nur lösungsorientiert ist und die Lösung dann finden möchte, sondern der auch denken möchte, forschen möchte, verschiedene Ansätze vergleichen möchte. Also alles, was die Geisteswissenschaft bietet, dass das schon schade ist, dass das zurückgedrängt wird. Das ist, glaube ich. Und jetzt haben wir dieses Gefühl, was uns auch die KI vermittelt, alles ist schon da. Also meine Erfahrung, wenn ich das kurz sagen darf, meine Erfahrung mit der KI hat sich sehr differenziert, seit ich sie kenne, seit ich sie nütze. Weil du weißt, ich bin ja am Anfang niedergekniet vor den Zusammenfassungen, die ich bekam, auch von eigenen unserem Podcast, mit den Überschriften, mit den Weingartner geht von jener These aus, Kossmeyer von jener. Und es hat wunderbar...
Also du musst, um das zu erklären, wir haben quasi eine Podcast-Aufnahme hochgeladen und die KI hat es analysiert.
Genau. Ja, oder andere Fragen, die ich stelle, mit so vielen Unterpunkten, wo ich mir denke, was könnte ich da jetzt noch dazufügen, das ist schon perfekt. Das ist so mein Ausgangspunkt, das mag ich immer noch. Ja? Aber ich bin im Laufe der Zeit immer wieder drauf gekommen, wie sehr wir dann hier aber verbleiben. Noch kann die KI vieles nicht oder sagt sie ganz einfach falsch. Das muss ich schon sagen, da bin ich drauf gekommen. Wenn ich dann zurückschreibe, das ist nicht der richtige Ansatz für mich, da wurde etwas vergessen oder so. Mhm. Vom Denkprozess her, vom geisteswissenschaftlichen her, dann schreibt sie zwar zurück, das ist ein sehr spannender Gedanke und in der Tat gebe ich dir recht und gebe dann noch was dazu. Aber da sehe ich auch noch dass die KI den Menschen noch nicht ersetzen kann.
Ja, ich meine, ich sehe diese Gefahr jetzt nicht so als wesentlich. Ich glaube, das Problem besteht auch darin, dass man die tatsächlichen Gefahren, die KI bringen kann, noch gar nicht so ganz klar beleuchtet, weil die dahinter liegen. Also was die KI natürlich in Perfektion macht, sie kann einfach in unfassbarer Geschwindigkeit viele Informationsquellen erschließen, auswerten. Wie sie das macht, ist ein Mysterium. Und natürlich geht es, und so ist auch das Manipulative, es geht natürlich um das, was ist am häufigsten abrufbar. Wenn du dir anschaust bei den Ergebnissen der KI, wo sind ihre Quellen, wie kommt die zu ihren Schlüssen, ist dann auch interessant. Wo es vielleicht nur einfacher sichtbar ist, ist wirklich an Fachwissen, an Fakteninformationen, die vielleicht, weil sie online verfügbar sind, so klar sind, dass da weniger Diskussion gibt. Aber da kommen wir dann auf die Ebene und leider stimmt das Argument halt dann auch nicht mehr ganz, dass man sagt, okay, aber was die KI nicht kann, ist Reflexion. Und das ist halt auch nicht haltbar, weil die KI mittlerweile tatsächlich scheinbar Reflexion kann.
Jojo.
Weil die KI grundsätzlich so drauf angelegt ist und so entwickelt wird, dass sie uns imitiert. Es ist natürlich eine Imitation, wie wir denken. Es ist ein Versuch, menschliches Denken, analysieren und verstehen, da abgebildet zu haben, aber halt technisch und in einer Geschwindigkeit und mit Fähigkeiten, die weit über die Fähigkeit eines einzelnen Menschen hinausgehen.
Also das ist, für mich ist sie da schon noch schwach.
Alter. Aber zum Beispiel, ich gebe dir ganz ein anderes Beispiel, weil ich vorher von der Anthropologie gesprochen habe, dieses Beispiel mit dem Erforschen und Entdecken. Aber zum Beispiel, es gibt, also gerade in der Philosophie, und das wissen wir ja, die Philosophie war die Urwissenschaft und. Und schon bei Aristoteles ging es darum, die Theologie, die Philosophie und die Praxis sozusagen. Und in der Entwicklung zum Beispiel in den Naturwissenschaften, was du angesprochen hast, war die Vorläuferwissenschaft, war die sogenannte Naturphilosophie.
Ja.
Wo alles drinnen war, also über die Jahrhunderte und die Denker und die Forscher, wo man eigentlich noch gar nicht gewusst hat, was ist jetzt die, also die Natur war klar, die wollte man immer erforschen und verstehen, wie das funktioniert. Und in der Diskussion mit der Naturphilosophie und daraus den entstandenen Fachwissenschaften hat sich in der Wissenschaftstheorie Folgendes ergeben, dass die Philosophie abgelöst worden ist, ihre Existenzberechtigung verloren hat, die Naturphilosophie, weil es ja dafür jetzt die empirischen Fachwissenschaften gibt, die das dann empirisch und ganz genau mit der entsprechenden Wissenschaftstheorie, kann man natürlich dann auch, gibt es auch die verschiedenen Facetten in Frage stellt. Und die Naturphilosophie, so lernt man das an der Uni und so wird es diskutiert, kämpft um ihre Berechtigung. Und was führt sie so als zentrales Argument auf? Wir sind jetzt nicht nur eine praktische Wissenschaftstheorie, aber es ist der Ansatz, zu überschauen, zusammenzufügen, einzuordnen, zu reflektieren, anhand der Grundfragen auch zu bewerten. Und das meine ich, also da kann man jetzt spezifisch drüber diskutieren,
ja,
aber das meine ich, ist etwas, was uns in der Kompetenz auch verloren geht. Wir sehen die Fachinformationen in allen Bereichen, die uns heute geliefert wird, die im Unterricht, in der Schule, in den einzelnen Fächern vermittelt werden, aber wie ich dieses Wissen anwende, wie dieses Wissen zu meiner Kompetenz auch transformiert wird, dass ich diese Erfahrungswerte anwende, auch in anderen Situationen und nicht einfach nur etwas wiedergebe, was ich in mich hineingestopft habe, sondern eben lebe, anwende, es Handeln bestimmt, eine Erfahrung wird, die mir Fähigkeiten gibt zur Kritikfähigkeit, weil ich es dann einordnen kann, weil ich es anders einschätzen kann, weil ich Parallelen ziehen kann, weil ich einen anderen Blickwinkel einnehme und weil ich einfach nicht leichtgläubig eine Fakteninfo, eine scheinbar serviert bekomme, sondern das auch hinterfrage. Das verstehe ich unter der Kompetenz und das meine ich, dass das verloren geht, zunehmend verloren geht und da sind wir uns, glaube ich, einig, wir eigentlich davon ausgehen, dass Schule das trotzdem immer noch vermitteln sollte und wir den Eindruck haben, dass es nicht passiert.
Naja, das ist ja die Tragödie, dass es inzwischen ja, weil es eben zu wenig passiert ist, angesichts der sich verändernden Gesellschaft, sogar in eine Verordnung gegossen wurde. Ja, also LehrerInnen sind inzwischen ja verpflichtet, kompetenzorientiert heißt es, zu unterrichten. Mhm. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Und das glaube ich.
Wie weit ist mit den Kompetenzen her?
Und ja, das ist ja dieses Drama. Weil natürlich sagen, das ist das Killerargument, das ich immer höre, dafür haben wir keine Zeit, weil der Stoff so viel ist. Ja, aber da kommen wir genau in des Teufels Küche, weil die Kompetenz, wenn ich die Kompetenz vermitteln soll, dass ich über das, was ich schreibe, auch nachdenken können soll, dass ich wissen soll, was ich da geschrieben habe, dass ich es austauschen können soll mit anderen, dass ich die Konsequenzen meiner Ideen zum Beispiel auch niederschreiben kann und so. Dafür brauche ich auch den Raum im Unterricht, wo ich sowas tun muss. Mhm. Und wenn wir jetzt immer noch beim Frontalunterricht sind, laut den Kindern, die ich kenne, und das sind ja nicht wenige, ist das immer noch 90%. Also es sind so Sternstunden. Spezielle Schulen gibt es, spezielle LehrerInnen gibt es, wo die Kinder selbsttätig arbeiten. Aber sonst ist es ja wie eine schlechte KI, oder?
Naja, es ist, ja, es, ist ja, Vermitteln von Wissen, wie du sagst, und von Handwerk. Also es ist darauf reduziert.
Ja,
natürlich in,
aber das kriege ich ohne Lehrer auch.
Natürlich kann ein Mathematiker sagen, natürlich werden da Kompetenzen vermittelt, weil man lernt, wie die Formeln, die Rechenarten und die Anwendung, wie das grundsätzlich die Berechnung funktionieren. Und dann natürlich auch ein Praxisbezug, wie ich dann Fragestellungen darüber übertrage und anwende. Und natürlich lernen die Schüler die Anwendung dann in anderen Bereichen. Aber die Frage...
Lernen, kombinieren ist eine Kompetenz.
Ja, aber die Frage, und da kann man natürlich sagen, macht ja einen Sinn, es wird logisches Denken geschult und so weiter. Vollkommen richtig. Die Frage ist halt dann der Wert, und das ist, glaube ich, schon unsere Unterstellung, dass diese Kompetenzziele, wie sie in allen Lehrplänen drinnen sind, und ganz prominent und eigentlich Klammer darüber, dass einfach nicht verstanden wird, was diese Kompetenz, jeder meint mit Kompetenz vielleicht was anderes. Im Lehrplan sind sie relativ klar ausgeführt, wie kompetenzorientierter Unterricht aussieht. Und das wird vielleicht nicht wirklich verstanden. Das ist meine Unterstellung, weil sonst würde mehr in der Umsetzung sein. Und wir haben ja heute vor unserem Gespräch, kam ich ja mit dem, wo ich mein Erstaunen wieder mal gesagt habe, unfassbar. In den Lehrplänen sind seit vielen Jahren stehen die Kompetenzziele drinnen, aber es steht scheinbar nur in den Lehrplänen und nicht in der Praxis.
Ja, also das Spannende ist, dass ja viele sich berufen fühlten, den LehrerInnen auch Hilfestellungen zu geben. Und jetzt haben es vor allem in Deutschland, Sachsen, Thüringen zum Beispiel, war da lange Vorreiter, ganze Listen herausgegeben, Niveaustufen, die man auch mit Noten gleichsetzen kann, mit Operatoren. Das heißt, Kompetenzorientierung bedeutet auch Arbeit mit Operatoren, sozusagen die praktische Umsetzung, dass du etwas wiederholen kannst, unterstreichen kannst. Das ist sozusagen das Primitivste, ja. Dass du Vergleiche mit anderen Situationen anstellen kannst, dass du etwas analysieren kannst, dass du etwas kritisch anschauen kannst. Also das sind sicher 50, 80 solche Operatoren. Mhm. Und dann brauchst du natürlich erst wieder Beispiele. Da habe ich auch Bücher zu Hause von diesem Sachsen-Thüringen. Wie baust du das ein, dass die verschiedenen Operatoren, die natürlich für SchülerInnen gelten, auch wenn du...
Methodisch gestützt werden.
Wenn du in Chemie die anorganischen Stoffe hast, was kannst du dann alles machen, dass die Schüler selber beobachten, experimentieren, analysieren, nachdenken. Da braucht es ja einen völlig anderen Unterricht und das dürfte der Kritikpunkt sein. Darum haben die LehrerInnen, so wie ich da so unterwegs war, von dem Unwort, das haben wir schon mal diskutiert, Kompetenzorientierung gesprochen und dass das für ein Blödsinn ist und man soll doch endlich einmal die LehrerInnen in Ruhe arbeiten lassen, der Staat soll still sein, wir machen unsere gute Arbeit, weil man von dem allen nichts wissen wollte, weil das natürlich eine radikale Veränderung bedurft, einer Veränderung bedurft hätte und hat. Ja, es gibt ja Schulen, die das machen, aber du müsstest dich dann auch, wenn du ein Urteil fällst, wenn du also eine Note vergibst, könntest du dich anhand der Operatoren, wo du eh die Liste hast, entscheiden, fällt das jetzt in die Stufe 2, 3 oder 4? Ja? Was hat der da jetzt geleistet? Hat der selbstständig über etwas nachgedacht? Hat er das können oder so? Und ich glaube, dass es an dem scheitert. Darum haben wir immer noch den althergebrachten Unterricht wie vor 50 Jahren. Das ist ja furchtbar. Und die Schüler lernen immer weniger.
Gefühlt, ja.
Gefühlt. Oder lernen anderes. Ja, also ich will mich eh nicht als alte Frau beklagen über frühere Zeiten, weil ich nicht der Meinung bin, dass die früheren Zeiten um so viel toller waren.
Ja.
das ist nicht meine Rede.
Aber grundsätzlich glaube ich, also es geht jetzt nicht, kann das Quantitative nicht bewerten, aber grundsätzlich ist mein Gefühl oder meine Beobachtung die, es kommt nicht darauf an, ob du das, was vermittelt worden ist, verstanden hast, sondern ob du es weißt, ob du es gelernt hast und ob du es abrufen kannst.
Und noch schlimmer,
und
noch
lieber,
schlimmer, Benedikt.
Manchen Lehrenden ist es wirklich lieber, sie hören wortwörtlich die Lernsätze, die sie gegeben haben, als das, was dann natürlich oft nicht unzureichend geschieht, wirklich tatsächlich aus dem Verstehen mit eigenen Worten zu erklären. Weil da fehlt dann der Fachausdruck und der andere und deswegen ist das Ziel nicht erreicht.
Ja, und wenn LehrerInnen miteinander sprechen, und das höre ich auch oft, dann heißt es, hast du schon das und das gemacht? Das hast du schon das 19. Jahrhundert gemacht? Ja. Ich habe auch schon Gerhard Hauptmann gemacht und ich habe, also Lehrer sagen, ich habe gemacht als Operator für sich und das heißt, sie haben es gesagt. Eigentlich müsste in einem kompetenzorientierten Unterricht, müsste man sich ja unterhalten, haben bei dir die Schüler über diesen Text schon ein kleines Essay geschrieben, was ist da bei dir herausgekommen? Und so Vergleich über das, was die Lernenden tun, damit sie den Lernstoff dann auch irgendwie haben.
Mir ist ein Beispiel eingefallen, Geschichteunterricht.
Ja.
Der Geschichteunterricht, so wie wir ihn erlebt haben, war chronologisch aufgebaut.
Ja.
Wir haben das, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Und man hat dann eine große Reform gemacht, im Hinblick scheinbar auf Kompetenzorientierung ausgerichtet, dass man dann thematisch vorgeht über die Jahrhunderte. Wir haben mal schon drüber gesprochen. Aber darauf, das aufzugreifend, beobachte ich, was ist passiert. Man hat vorher chronologisch gelernt, was weiß ich, die Römer und dann das Mittelalter und
Jahrhunderte der Reihe nach.
Die Jahrhunderte und dann noch Regionen und Ländern oder Kontinenten unterschiedlich und aufgeschlüsselt. Dann macht man jetzt, und die Idee war sicher dahin, thematisch orientiert, damit man Problematiken thematisiert, vergleicht, Entwicklungen,
Friedenswissen.
Ganz richtig. Aber man hat grundsätzlich die Vermittlungsmethode nicht geändert.
So ist es.
Man macht genauso wieder die Verwissensvermittlung. Vorher hat man es halt chronologisch, das konnte man anhand der Jahreszahlen machen. Und jetzt macht man es thematisch und macht dann aber auch eine Analyse und eine Wissensvermittlung. Und das musst du lernen. Aber es ist nicht das Beabsichtigte eingetreten, dass man dadurch unterstützt und forciert, den Zugang ändert, nämlich den Kompetenzzugang, wie man daran herangeht und die Fragestellung. Und deswegen, das Beispiel ist mir gerade eingefallen, weil das so offensichtlich klar macht, ich erkenne dahinter wirklich den positiven Ansatz, man wollte da tatsächlich Kompetenzorientierung umsetzen, aber in der Praxis passiert es dann nicht.
Weil ich denke mir so
wenig.
Ich denke mir so, auch nach Gesprächen mit Ministerialrätinnen und so diesbezüglicher Art, einen Versuch nach dem anderen machen kompetente Menschen im Ministerium, um Lehrerinnen und Lehrer, auch Schulleiterinnen und Schulleiter, dazu zu bringen, den Unterricht zu verändern. Und jetzt haben wir wieder umgekehrt dann die Lehrer ständig das Gefühl, dauernd kommen Verordnungen von oben. Und dabei sind das eigentlich nur Versuche.
Was fällt Ihnen jetzt schon wieder ein?
Ja, und dabei will man eigentlich nichts anderes, als dass unsere Schülerinnen und Schüler nachhaltig lernen und am Ende gebildeter sind.
Und Wissen anwenden können.
Ja.
Für mich ist einfach der Punkt, und das meint eben Kompetenzziele übertragen, heißt es, welche Befähigung bekommst du, dass du das Erlernte, das vermittelte Wissen anwenden kannst,
ja,
dass du es verstehen kannst, anwenden und dass es dir nützt in deinem Reflexionsvermögen in anderen Situationen, dass es eine Erfahrung ist, die du gemacht hast und anwenden kannst.
Ja. In unterschiedlichsten Situationen, wie es sich halt ergibt, ja, dass man auch die Komplexität von jedem Wissen eigentlich erkennt. Weil auch die großen Didaktiker, wie Herr Klafke oder so, sagen ja, dass jedes Wissen über das konkrete Wissen hinaus ja eine grundsätzliche Bedeutung hat, die erkannt werden soll. Ja? Weil wozu lerne ich denn zum Beispiel Kopfrechnen? Das hat natürlich auch eine übergeordnete Bedeutung, nicht nur für die Mathematik, sondern auch für das Leben und überhaupt für die Gesellschaft. Ja? Und als Lehrender muss man das wissen, dann kann man auch leichter Ansatzpunkte finden, wie man ohne etwas einzuochsen die Kinder dazu kriegt, dass sie erkennen, was das bedeutet, was man da jetzt lernt.
Ja, aber zum Beispiel, wenn du den Führerschein machst, dann lernst du die Theorie,
ja,
und die Praxis ein wesentlicher Teil. Und du lernst die Theorie, du lernst die Verkehrszeichen, die Verkehrsregeln, das Verhalten im Straßenverkehr, die Rücksichtnahme und die Gefahren und. Du lernst so viele Situationen, die dich ja befähigen sollen, wenn du dann in der Situation bist, dass du dich entsprechend, ja, verhalten kannst. Und wenn ich natürlich jetzt nur so gesteuert lerne, dass ich das lerne, damit ich das Erwartete dann abliefern kann bei der Prüfung oder von mir aus dann viele, viele Bilder von Verkehrskreuzungssituationen sofort weiß, wie man da agiert, aber es nichts mit der Praxis zu tun hat, nützt mir das dann, wenn ich dann tatsächlich im Auto sitze oder als Fußgänger oder als Radfahrer und so weiter im Straßenverkehr vor der Situation bin, was weiß ich, da ist vielleicht jetzt nicht eine, wann gilt die Rechtsregel, da ist vielleicht eine Kreuzung, die nicht als zwei Fahrbahnen, die sich wirklich so kreuzen im rechten Winkel, sondern es ist eine andere Konstellation, dann sehe ich, dann gibt es eine totale Überforderung. Also ich sehe, ich schmunzle da jetzt gerade, das ist absurd, dass ich das jetzt sage, aber es gibt bei mir in der Nähe so eine Verkehrssituation, da ist sozusagen eine Vorrangstraße, die aber gerade eine Kurve in der Kreuzung macht. Und es fließt hinein eine Straße, mündet da hinein, die hat zwei vorranggebende Tafeln und geht dann aber, weil sie einfach gerade weitergeht. Sie hat aber nicht den Vorrang, sondern die
gebogene
Straße, die hat den Vorrang. Und das, wenn ich dort vorbeigehe, ist das immer so, da könnte man wahrscheinlich, da müsste man eine Stopptafel hinmachen oder eine Hürde, dass Leute verstehen, wenn du geradeaus fährst, musst du nicht zwangsgebunden den Vorrang haben. Und aber das ist dann, wo dann die Emotion und das Gefühl, ich bin da jetzt ein bisschen abgedriftet,
ja, ja,
weit weg, aber was ich damit sagen möchte, ist halt wirklich, das Gelernte, die Anwendung in der Praxis. Es muss eine Relevanz in unserem Leben haben. Und ich muss vielleicht nicht nur gesagt bekommen, das Wissen, es ist wichtig, dass du lernst und Wissen anhäufst, weil du wirst das einmal brauchen. Das wurde uns ja auch immer gesagt. Und das wird heute immer gesagt. Du musst lernen, weil du brauchst es irgendwann einmal. Und die Schüler stehen da und sagen, aber wirklich, brauche ich das wirklich einmal? Aber wenn ich natürlich, und das meint aus meiner Sicht Kompetenzvermittlung, beim Vermitteln schon dazu sage, wo die Kompetenz und auch erlebbar mache, dass ich ja das anwende, dann ist es selbstverständlich, dass ich das Leben lerne.
Ja, und dazu braucht es eben, und das sage ich jetzt zum 789. Mal, braucht es natürlich auch die guten Aufgaben. Ich möchte nämlich nur zu dem Führerscheinbeispiel noch was ergänzen, damit das nicht so stehen bleibt, nur dem reinen Utilitaritätsgedanken widersprechen, der Nützlichkeit, weil da kann ich zum Beispiel, brauche ich überhaupt kein Gedicht mehr machen, weil wozu brauche ich das später, wenn ich nicht damit einschließe.
Du meinst, es ist das Inspirierte?
Nein, ich meine, dass zum Beispiel ein Rilke-Gedicht, nehmen wir an, was wir in der Schule
auflegen. Nein, aber im Hinblick auf den, ich verstehe, was du meinst, im Hinblick auf den Verkehr, da geht es ja um einen Status quo.
Ja,
wo ich lerne,
ja.
Wo ich lerne, wie ich damit umgehe.
Ja, und um was wirklich wichtig, um was wirklich Nützliches geht es da, was ich eins zu eins dann nützen kann.
Ja,
aber ich habe viele in der Schule, was ich nicht eins zu eins brauche.
Aber es gibt auch da eine Weiterentwicklung. Und das sehe ich da schon, da ist dann noch das offene Feld. Ich meine, ist verständlich bei dem Beispiel, Führerschein ist es ein bisschen reduziert.
Naja,
aber
gut,
auch da, weil es befähigt mich vielleicht sogar, dass ich mit dem Erlernten hier und der Erfahrung und dem Nachvollziehbaren und der Kompetenz, warum diese Regel zum Beispiel Sinn macht, in einem Land, ein Land, wo es vielleicht andere Regeln gibt, dann leichter verstehe.
Ey, also insgesamt mein Denkapparat, und weil jetzt, das sage ich noch zum Abschluss, wenn ich jetzt das Rilke-Gedicht nehme von mir aus dem Panther, dem berühmten, dann ist das nicht so, dass ich das Analysieren eines Gedichtes wahrscheinlich später brauche. Aber ein Gedicht mit so einer sprachlichen Dichte kann mir mit Hilfe meiner Lehrerin, die mir dazu Aufgaben stellt, sehr zu mir selber führen, kann mir sehr viel beibringen über mich und mein Leben und über das Zusammenleben mit anderen, was ich dann immer weiß. Ja,
ja, das ist auch, ist ein kognitives Training, aber es
was
ist auch
sehr
emotionales.
Ja, Schlüsselkompetenzen werden mir da vermittelt und das war mir einfach wichtig, dass ich noch dazu stelle, weil berufsbildend heißt, dass ich halt was lerne, was ich für einen Beruf brauche, aber es gibt auch allgemeinbildend, wo ich etwas lerne, was ich für mein Menschsein brauche. Dem hat sich ja unser Podcast auch verschrieben.
Ja, und das kann man eigentlich nicht trennen, weil das fließt ineinander. Und das meint aus meiner Sicht einfach wirklich Kompetenz.
Ja.
Kompetenz befähigt mich in Situationen, die ich nicht kenne, dann Erfahrungswerte einzusetzen, um leichter damit zurechtzukommen.
Genau.
Eine Situation, die mich überfordert, wird mich weniger überfordern, wenn ich Anhaltspunkte habe, dass ich vielleicht dann zu einer Lösung komme. Das heißt, mehr Kompetenz bedeutet mehr, ja, befähigter zu sein, mit ungelösten, mit schwierigen Herausforderungen umzugehen,
ja.
Mit dem, was ich nicht kenne.
Und das werden wir viel brauchen in unserer Zukunft, wenn ich jetzt so schaue, wenn ich in die Welt schaue, auf meine Kinder und Enkelkinder schaue, dann denke ich mir,
richtig.
Kreativität werden wir viel brauchen, Fähigkeit selber nachzudenken werden wir viel brauchen.
Aber es, damit wir das auch brauchen, braucht es auch einen Wert und diesen Wert muss man unterstützen. Und deswegen hören wir nicht auf zu sagen, dass die Kompetenzaneignung und Kompetenzvermittlung etwas ganz Entscheidendes ist.
Genau.
Liebe Elsbeth, danke für das Gespräch.
Danke, Benedikt.